Über 800.000 angemeldete User und nur 1% bezahlen und man kann damit 20 Menschen Angestellte bezahlen. Herzlich willkommen zur Folge 187 von Happy Bootstrapping und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Matthias Lugert von Seeability. Und der Matthias, der ist einer der ersten Angestellten, nicht der Gründer, nämlich der Gründer hat das Ganze damals an die SaaS Group verkauft. Und die SaaS Group, die bündelt in ihrem Portfolio erfolgreiche SaaS-Unternehmen und macht die noch besser und sorgt dafür, dass sie ein Bootstrapping-Mindset beibehalten. Was genau das bedeutet, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Und wenn du Seeability noch nicht kennst, das ist ein SEO-Tool, das einige Free-Tools anbietet. Also es gibt ja auch die vielen Free-Accounts, was ich schon angesprochen habe. Und darüber hinaus dann einen Pro-Plan und einen Agency-Plan hat. Ich selber nutze das auch schon gern und ja, finde es jetzt cool. Es gibt jetzt eine MCP-Anbindung und gibt ein paar Themen, die im Vergleich zu anderen Platzhirschen herausstechen für mich. Und es ist für mich auch total cool, weil es eben nicht so kompliziert ist wie andere Tools. Deshalb, ja, schau es dir gern mal an. Wir sprechen über Product-Led Growth, ganz ohne Vertrieb, natürlich über das Thema MCP-Server und warum ich das eben interessant und wichtig finde. Und wir sprechen auch über die Frage, ob KI SEO überflüssig macht. Na, das ist ja gerade auch immer so ein Thema. Genau. Und bevor es jetzt direkt losgeht, herzlich willkommen zurück, auch nach der kurzen Sommerpause. Es gibt ein paar, die auch alte Folge gehört haben. Das freut mich sehr. Wenn ihr da Feedback oder Fragen zu einer Folge habt oder Vorschläge für neue Gäste, dann schreibt mir doch gern schnell eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder nutzt das Kontaktformular auf der Website. So, und jetzt geht's aber direkt los mit der Folge mit Matthias und mir. Ganz viel Spaß. Guten Morgen, Matthias, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andi. Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, mich freut es auch total. Ich bin ja auch User bei euch und deshalb hat es mich sehr gefreut, auch aus anderen Gründen. Aber für die, die dich jetzt nicht kennen, erzähl doch mal, wer bist du, wo sitzt du und was machst du?
Ja, gern. Also ich bin der Matthias, ich bin 38, Papa von zwei kleinen Jungs und der CEO von Seeability. Wir sind ein All-in-One-SEO-Tool, uns gibt es seit 2014. Ja, da habe ich als vierter Mitarbeiter angefangen und bin nach dem Verkauf an die SaaS Group zum CEO geworden. Seitdem, das ist Ende 22, Anfang 23, führe ich Seeability. Genau, ich sitze in Lauf an der Pegnitz bei Nürnberg. In Nürnberg ist das Büro von Seeability.
Nö, ich glaube, das war schon das Wichtigste auf jeden Fall. Also ist ja auf jeden Fall ganz viele Themen dabei und auch ein untypischer Gast sitzt bei mir. Es gab einen Verkauf an die SaaS Group. Da gehen wir, denke ich, später noch ein bisschen drauf ein, was sie genau machen und was dann das Besondere ist und warum das trotzdem Bootstrapping sein kann. Das heißt, du bist auch nicht der Gründer. Das glaube ich auch noch ganz wichtig hervorzuheben. Aber du bist Mitarbeiter Nummer 4 und heute seit drei Jahren der CEO, richtig? Und genau, 23 hast du gesagt? Ja, dreieinhalb Jahre. Ja. Okay. Ein SEO-Tool aus Deutschland, sicherlich auch nicht so einfach heute. Nochmal dazu, aber seit 2014, okay. Wie groß ist das heute? Kannst du ein bisschen was erzählen? Wie viele Menschen seid ihr im Team? Was macht ihr ungefähr für einen Umsatz? Was habt ihr für User und wie viele?
Genau, wir sind ein Team von knapp 20 Leuten. Ist ein bisschen schwer genau zu sagen. Du hast gerade erwähnt mit der SaaS Group. Da haben wir einige Vorteile für Zusammenarbeiten und auch stärkere und längerfristige Zusammenarbeiten. Deswegen so ungefähr 20. Seeability liegt im Umsatz im mittleren siebenstelligen Bereich. Was war die letzte Frage?
Ich glaube, ich habe Anzahl der Benutzer oder Anzahl User. Der Benutzer, ja, wie auch immer das sieht, ja.
Ja, wir haben über 800.000 registrierte Nutzer. Da kommen jährlich ungefähr 100.000 laufend dazu.
Oh wow, okay.
Eine Paid-Quote darauf, die muss man sagen, lächtert sich über die Jahre, wenn man lang auf dem Markt ist und das nicht irgendwie rollierend betrachtet, aber eine Paid-Quote von circa 1%, bisschen weniger. Genau, das
1%.
Viele tausend Zahlende, aber viele hunderttausend nicht Zahlende im Freemium-Modell.
Weil die sich einmal einloggen, eine Analyse machen und dann nie wieder zurückkommen und ihr die nicht konvertiert bekommt, oder wie?
Genau, also zum Teil auch die gibt's. Genau, es gibt auch Nutzer, die loggen sich ein und machen gar nichts. Im Wesentlichen ist es aber aus unserem, kann ich später auch noch mehr dazu sagen, aus unserem Free-Tool-Funnel, wir haben den SEO-Check als bekanntestes Tool, der mit Credits funktioniert. Und darüber verstehen die Leute, dass bei uns Analysen gefahren werden können, die ihnen helfen und melden sich dann an, um eben mehr rauszufinden. Und dann sind sie im Free-Account, im Free-Tarif. Und von dort gibt es eben diverse Möglichkeiten oder Grenzen, warum man aufsteigt in den Paid-Account. Und das macht nicht jeder, oder er macht es mal und dann geht er eben wieder runter auf den Free-Account und bleibt.
Ich habe ja nichts gegen die Free-Accounts, solange die dir nicht im Support-Aufwand machen. Also wie ist das, wenn du da mehrere hunderttausend User hast, die free sind, machen die viel Aufwand im Support oder können die gar nicht an Support schreiben?
Die können an Support schreiben, machen die auch. Ja, also die 800.000 Registrierten sind natürlich keine Monthly Active User. Mhm. Das heißt, das ist erstmal ein deutlich kleinerer Satz an Nutzern. Aber wir haben ein Tool, auch eine unserer Positionierungen auf dem Markt ist, dass wir sehr gut selbst erklärend sind für die meisten Nutzer. Und unsere Analysen und Reports haben viele Erläuterungen und Tipps dabei. Das heißt, insgesamt ist der Supportaufwand bei uns verhältnismäßig gering für die große Anzahl Nutzer, würde ich sagen. Und wir hatten Zeiten, in denen wir, das durchgeht, läuft auch Phasen, da mussten wir den Free-Usern ein bisschen auf die Bank setzen. aber im Wesentlichen, der meiste Aufwand im Support kommt von bezahlten Nutzern und das ist auch gut so.
Okay. Und wer sind so die typischen Kunden? So Website-Betreiber wie ich oder Agenturen, Solo-Selbstständige? Was ist so bunter Mix?
Absolut. Also tatsächlich ist es ein bunter Mix. Wir haben natürlich besonders starke Kundenbeziehungen zu Agenturen und Freelancern, Dienstleistern, die Usability nutzen, um Wert für andere zu erschaffen. Aber wir haben auch viele, viele mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmer, einzelne Website-Betreiber, also vom Nischen-Website-Betreiber über lokale Businesses bis zur Agentur. Wer ein professionelles Tool bucht, ist erstmal bei uns prinzipiell gut aufgehoben, wenn er dann sich nicht zur obersten Riege der Experten zählt, wo man sich dann doch gerne in extrem ausführlichen und tiefgehenden Tools vertieft, aber auch Komplexität hat. Wer das nicht möchte, der ist dann auch gut bei uns aufgehoben. Also, und das trifft auf eine Menge zu. Das ist eine sehr breite Audience.
Und sind die dann hauptsächlich auch aus dem Dachmarkt, weil ihr da seid und dort euch vermarktet? Also kommen die meisten Kunden von da?
Also wir sind an sich international aufgestellt mittlerweile, haben in Deutschland gestartet oder im Dachbereich, haben dort auch den Großteil unserer zahlenden Kunden. Und interessanterweise ist das Verhältnis bei den Anmeldungen nach wie vor andersrum. Wir haben mittlerweile mehr englischsprachige Sign-ups als deutschsprachige, aber das Verhältnis der zahlenden Nutzer ist immer noch auf der deutschsprachigen Seite. Genau.
Und weil die konvertieren die schlechter. Die konvertieren schlechter.
Okay. Also, ich glaube, viele, die in Deutschland starten mit ihrer Company, die wissen nicht, was das für ein guter Markt am Ende des Tages im Sinne des Empfängers, also des Nutzers ist. Der ist nicht so groß wie ein international komplett breit aufgestellter Markt, aber die deutschen User, die sind sehr dankbare, gute User, die zahlen pünktlich und zuverlässig, die bleiben auch lange, die haben oft stabilere Businesses und das merken wir schon auch.
Und die kriegen auch eine saubere Rechnung bei euch, was bei den amerikanischen Tools ja häufig nicht so passiert.
Selbstverständlich, bei uns kriegt jeder eine saubere Rechnung, genau.
Ja, ist ja nicht unwichtig, wenn man hier eine Firma hat und buchhaltungstechnisch sauber sein möchte. Du hast vorhin angesprochen, 2014 wurde es gegründet. Kannst du da ein bisschen auf die Gründungsgeschichte eingehen damals? Wie ist der, Thomas hieß der Gründer, der heute, glaube ich, nicht mehr im Unternehmen ist, ist der auf die Idee gekommen, das zu machen? Ich glaube, 2014, weiß gar nicht, ob es da Systrix und die großen Ahrefs und so, gab es die da schon? Ich weiß gar nicht, ich habe da die Historie nicht im Kopf.
Ja, also Tom Gareis ist der Gründer, genau, ist auch nach wie vor ein Freund von mir. Also ich kann seine Story nicht erzählen, aber ich weiß natürlich, wie das zustande kam. Tom war ein CEO der alten Schule, wenn man so will. Der hatte eigene Webprojekte, webwiki.com zum Beispiel und noch ein paar andere Verzeichnisseiten und hat letztlich sein Handwerk, seine Expertise zum Produkt gemacht. Er hat verstanden, dass das, was er da kann und macht mit seinen Projekten, ein Wert ist, den er auch anderen zur Verfügung stellen könnte. Und gleichzeitig, was du gerade zum Markt gesagt hast, damals war Write ganz groß, onpage.org, das ist damals noch. Und Usability ist auch als reines Onpage-Tool gestartet. und war letztendlich mit einem vergleichbaren Angebot erstmal, Kern-Value Proposition, deutlich günstiger. Also es war so ein bisschen auch die Mission der Demokratisierung von SEO für die vielen, vielen, vielen Millionen an Businesses da draußen, an Unternehmern, an Einzelkaufleuten, an Menschen, die SEO sehr gut brauchen können, um ihr Business auch nachhaltig aufzubauen, aber vielleicht nicht so tief in die Tasche greifen.
Okay, das heißt, er konnte das halt auch zum schmaleren Taler anbieten, damals, weil das Team kleiner war. Werbung. Du hast ein Erklärvideo oder einen Produkttrailer auf deiner Website, dann soll dieses Video deine Besucher überzeugen und sie nicht danach zu YouTube schicken. Simple Video ist Video-Hosting für Unternehmen. Made in Europe. Ein moderner Videoplayer für deine Website. Ohne Cookies, aber mit hilfreichen Besucherstatistiken. Keine Ads davor, keine vorgeschlagenen Videos danach. Deine Besucher bleiben auf deiner Website. Und die Einrichtung ist simpel. Video hochladen, Player an deinen Brand anpassen, Embed-Code in die Website einfügen und fertig. Du kannst Simple Video 7 Tage kostenlos testen. Die Pläne starten dabei schon bei 9 Euro im Monat. Und exklusiv für Happy Bootstrapping-Hörer. Die ersten 50 Kunden bekommen mit dem Code HAPPY50 dauerhaft 50% Rabatt. HAPPY50, groß geschrieben. Geh also jetzt auf simplevideo.eu/happy, alles zusammen, starte deinen kostenlosen Test und sichere dir den Rabatt. Den Link findest du auch wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Was waren damals so die wichtigsten Meilensteine? Du bist ja dann als Mitarbeiter 4 dazugekommen. Wann war das?
Das war 2017. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. 2014 war die Gründung. 2018 kam aber der SEO-Check schon als...
Das war meine Frage jetzt gewesen. Ja. Genau. Wie rum da die Story war.
Um die Wasser zu testen, der SEO-Check als kostenfreie Value-Tool raus. Also wir haben die erste Reichweite bei SEObility nicht gekauft, sondern uns durch Wert eben verdient, würde ich sagen. Und damit war dann auch klar, als das gut funktionierte, gut ankam, dass dann eine Software drauf aufgebaut werden kann. Und die kam dann 2014 raus. Und als reines On-Page-Tool erstmal.
Okay. Das heißt, ist es damals schon an SEObility oder hat er einfach auf seiner Webseite den SEO-Check angeboten sozusagen?
Das hieß damals schon SEObility. Ja, ich war in den allerersten Jahren nicht dabei, deswegen bin ich jetzt, es gibt immer wieder so Kundenverschreiber von SEObility, aber ich glaube, so hießen wir.
Okay, du bist dann 17 dazugekommen als 4. Mitarbeiter, das heißt, es ging ja dann schon ganz gut los am Anfang. Was waren damals so in der frühen Phase wichtige Meilensteine oder so Wachstumstreiber? Was fällt dir da noch irgendwas ein, wo man sagen kann, hey, das war entscheidend für den Erfolg?
Absolut, ja. Also das war... Das müsste kurz vor meinem Einstieg gewesen sein, dass SEObility sich vom On-Page-Tool zum All-in-One-Tool im Endeffekt entwickelt hat. Also reine Website-Optimierung ist für viele zumindest so ein One-Off-Thema. Die stellen sich eine Website hin, optimieren sie und dann sind sie irgendwann durch oder vermeintlich durch. Die Website wächst weiter und entwickelt sich und von dem her ist das eigentlich ein Dauerjob, aber trotzdem ist im Kern die Lifetime von einem reinen Optimierungstool, wenn man jetzt nicht gerade Agentur ist und einen Kunden nach dem anderen durchhaut, einfach kürzer. Und dann kamen Ranking-Monitoring, Rank-Tracking und Backlink-Analyse eben dazu. Und gerade das Rank-Tracking ist einfach so dauerhafte Überwachung meines Erfolgs bei Google, ist letztlich als Wertversprechen dann was gewesen, das wirklich auch weiteres Wachstum ermöglicht hat, weil man nicht nur vorne rein geheizt hat, was hinten rausgefallen ist, sondern die länger geblieben sind. Das war so ein Lifetime-Value-Boost auf die Kunden. Genau.
Okay. Und heute geht es natürlich, sprechen wir später auch noch viel drüber, so AI-Visibility, was gibt's da alles? Das sei da gleich gerade auch dran. Heute gibt es eine Menge Tools, ne? Einen SEO-Check, Keyword-Check, SEO-Compare-Ranking-Check, Backlink-Check, Redirect-Check, Snippet-Generator und. Ist alles im Laufe der Jahre dazugekommen aufgrund von so Kundenfeedback oder habt ihr das selber irgendwo gebraucht und dann eingebaut?
Ja, ich würde mal sagen, also SEObility hat klassisch oder nicht klassisch, kann man nicht sagen, bevor man über Product-Led Growth gesprochen hat, hat SEObility letztendlich das, bevor es die Software gab, schon gelebt und es ist die DNA von SEObility. Das heißt, diese ganzen Checks entstanden wirklich als Produktgedanke, auch als Teil der Suite. Also du kannst diese kleinen Checks alle einzeln nutzen, aber sie ergänzen auch den Website-Audit als Gesamtcrawler zum Beispiel. So einen Single-Page-Check mache ich halt auch parallel ergänzen, wenn ich mich mal schnell mit einer Einzelseite beschäftigen will oder da eine Information brauche. Und das ist wirklich Teil der Software. Es gibt auch andere so SEO-Tool-Verzeichnisse, möchte ich fast sagen. Die haben 70 verschiedene SEO-Tools, die alles Mögliche machen, die aber man schwer nur im Rahmen von der Software dazugeben würde, weil die Wertigkeit, wenn du, je länger du in den Longtail gehst, so ein Alt-Tag-Checker von Bildern zum Beispiel auf einer Single-Page-Betrachtungsweise wird dann irgendwann dünner. Was ich sagen will, ist, es ist aus dem Produkt entstanden. Die Free-Tools sind aus dem Produkt heraus entstanden und Kundenfeedback, aber im Sinne von Tom als Produktmanager hat sich überlegt, was die Software brauchen könnte und was wertvoll wäre. Ja.
Gibt es irgendwie noch ein krasses, also jetzt, was ich so immer gerne frage, ist das Wachstum so linear erfolgt, wie man es so von den Bootstrappern so kennt, oder gab es irgendwie so auch einen viralen Moment, oder habt ihr irgendwas gehabt, wo es mal so ein explosiveres Wachstum gab, weil er irgendwo, keine Ahnung, von irgendeinem großen SEO empfohlen wurde?
Nee, also das war ein relativ konstantes, durchaus phasenweise Hockeystick-artig, aber explosiv würde ich jetzt nicht sagen. Die deutsche SEO-Community hat sich zu Beginn von SEObility auch ein bisschen schwerer getan, sich mit neueren Tools anzufreunden. Das war wirklich einfach mit selber über SEO hart erkämpft und durch den Value der Tools da sehr wohlverdient, würde ich sagen. Wir hatten mal den Punkt, wo wir dann im englischsprachigen Traffic aufgebaut haben und da Traction bekommen haben, auch mit den Free-Tools eben. Aber das war alles nicht plötzlich in einem Ausmaß, dass es die Umsatzkurve in andere Dimensionen bewegt hat, sondern die war sehr, sehr stark unterwegs und konstantes Wachstum über viele Jahre.
Okay. Ich habe mir hier gerade mal hier die Vergleichsseite aufgemacht, sodass die Hörerinnen das nicht selber machen müssen. Es gibt hier dieses Basispaket, perfekt für Hobbyanwender und Einsteiger. Da ist eine Webseite dabei, 1000 analysierte Seiten pro Crawling, und ich muss eben 3 Tage warten bei manchen Themen. Ich habe ein paar Limitierungen, ich habe ganz viele Dinge gar nicht drin. Sowas wie Backlink-Monitoring und sowas, dafür muss ich dann mal mindestens Premium machen. Oder da gibt es noch das Agenturpaket. Kannst du ein bisschen erzählen, was so die Hauptfeatures sind und was so auch das ist, was am meisten dann genutzt wird?
Ja, klar. Also vielleicht einen Schritt noch zurück. So der kostenfreie Account, der ist schon immer so der Geheimtipp vielleicht gewesen. Ja. Für uns vielleicht auch ein bisschen zu viel Geheimtipp. Wir haben da über die Jahre immer die Limits ein bisschen runterschrauben müssen, weil wir gemerkt haben, wir haben tatsächlich Power-User auf den Free-Accounts, die den Website-Audit professionell nutzen und da den Aufstieg in den Premium-Account nicht schaffen. Aber das ist gleichzeitig ja der Kern. Also der Website-Audit ist der Kern der Software. Das ist der Einstiegspunkt für nahezu alle oder die meisten unserer User. Viele kommen über den SEO-Check, Single-Page, Single-URL-Check, und dann im Website-Audit können sie dann die gesamte Website crawlen, und viele Analysen laufen dann auch automatisch mit einer Betrachtung der Gesamtwebsite. Also viele Analysen brauchen nur die Einzelseite betrachten, und dann gibt es aber andere, die laufen global, also Duplicate-Content-Checks und solche Sachen. Das kann dann der Website-Audit auch deutlich über den SEO-Check, über den Single-Page-Check hinaus. Genau, da ist der Kern des Wertversprechens. Da arbeiten wir auch weiterhin dran. Da gibt es jetzt weitere Ergänzungen Richtung Schema-Checking, kommt demnächst live. Wir haben also auch wirklich auf global komplett Website-Ebene Validierungen. Wir haben AI-Accessibility-Checks drin, also für Bot-Accessibility.
Ist der MCP-Server schon live? Den warte ich ja.
Intern live. Ich habe schon damit arbeiten können. Ist ganz cool. Also eine sowieso super spannende Art, mit Daten arbeiten zu können und mit KI. Und ich freue mich total, dass wir da auch jetzt das aufmachen für unsere Kunden, dass die da mit ihren Agents, mit Cloud Code, mit SEObility-Daten sprechen können und damit ganz andere Basis schon.
Ja. Ich gehe ja gerade immer her, weil so ich lade mir die Reports runter und dann haue ich die in Claude und lasse das analysieren und Vorschläge machen. Und dann manchmal konkurrieren sich die Themen, ja, dann musst du wieder reingehen und recherchieren. Deswegen, ich warte jetzt nur darauf, dass der MCP-Server dann da ist und dass ich das dann hoffentlich alles nicht mehr machen muss und es ein bisschen besser funktioniert und er dann auch Zugriff auf die Daten hat, die ich dann ansonsten per PDF hochlade und dann muss er da wieder asynchron die verarbeiten und so. Wann wird's live gehen?
Also wir haben jetzt, ich glaube in dieser Woche, wenn du dich auf die Early Access Liste gesetzt hast, dann könnte es sein, dass du diese Woche schon Info bekommst. Aber ansonsten, das dauert nicht mehr lang.
Okay.
Und was du gerade gesagt hast, total wahr, mit dem MCP, und geht sogar noch weiter, es ist nicht nur Convenience, sondern der hat ja Zugriff auf Daten, die du ihm vielleicht gar nicht gegeben hättest, weil du sie nur für begrenzt relevant erachtet hättest oder so. Und die nimmt er dann plötzlich mit rein und macht in der gesamten Drachen- Interpretation, die du in dem Ausmaß gar nicht gemacht hättest. Also wirklich cool, richtig Mehrwert.
Ja, da freue ich mich drauf. Ist die Basis, also sind die Crawl-Daten und die Daten, die ihr alle habt, tut ihr die alle selber aggregieren, selber crawlen oder gibt ihr auch so SEO-API-Datenanbieter wie so Data for SEO heißen die, glaube ich, die da relativ groß sind. Also nutzt ihr solche Dinge oder sind das alles eure eigenen Daten?
Für den Website-Audit, das ist komplett unsere eigene Entwicklung. Und wir haben uns da die Konkurrenz, die so über API oder so zugänglich ist, auch mal angeguckt. Und man soll nicht schimpfen über die anderen. Jeder macht gute Arbeit, aber da liegt eine kleine Welt dazwischen beim Website-Audit und das ist auch gut so. Also ich denke, da dürfen wir mit Stolz auf unsere Eigenentwicklung verweisen.
Okay. Ihr habt, ich habe jetzt die Preise nicht erwähnt, ich habe jetzt ein bisschen so vorgelesen, was es gibt. Also es gibt natürlich den Basis, da haben wir jetzt drüber gesprochen, da gibt es den Premium, der kostet 49,90 pro Monat. Bei jährlicher Zahlung spare ich 20%, das glaube ich auch normal. Und es gibt den Agenturplan, da sind dann im Vergleich bei Premium sind 3 Webseiten enthalten, bei Agentur dann 15 und deutlich mehr Keywords und Abfragen pro Tag, zusätzliche Projekte sind billiger, kann mehr Webseiten auditieren und so weiter. Wie ist da die Verteilung bei den Plänen? Sind die meisten bezahlte User auf dem Premium-Account oder auf dem Agentur-Account?
Die meisten sind ganz klar auf dem Premium-Account. Okay. Und das liegt auch daran, dass die Differenzierung der Tarife da noch nicht gut genug ist. Also da fangen wir an, dran zu arbeiten, dass du im Agentur-Account also wirklich auch im Prinzip ein anderes Wertversprechen nochmal hast und nicht nur höhere Limits. Weil du kannst aus dem Premium-Account auch mit Zusatzprojekten, Zusatzkeywords, kannst du auch erstmal hochskalieren. Und die Feature-Differenzierung ist da noch nicht stark genug. Da gibt es Sub-Accounts im Agenturtarif und größere Websites, aber da kommt mehr.
Okay, bin ich gespannt.
Die ist, ich kann es dir gar nicht sagen, aber die ist also massiv der Seite der Premium-Accounts.
Ja, okay. Und wie wichtig sind jetzt diese AI-Features? Also die habe ich jetzt noch gar nicht so genutzt. Also dieses, wie heißt es hier, wo ich tracken kann, wie ich in den AI-Tools gefunden werde. Das seid ihr also gerade auch dran. Es gibt das Overview-Tracking und das Visibility-Tracking, so heißen die.
Genau. Wie wichtig sind die? Also generell mal für den User, das wird immer wichtiger. Und ich glaube auch, dass jeder Nutzer oder jeder von uns und von jedem da draußen mittlerweile mit oder zumindest auch mit AI seine Recherchen macht und seine Website-Besuche vorbereitet, wenigstens vielleicht. Fakt ist auch, das gehört auch dazu, dass der Großteil des Traffics da draußen im Web immer noch über klassische Suchen verteilt ist. Das heißt, wenngleich es irgendwie so überall ist, ist es ein wachsender Layer oder ein wachsender Kanal und noch nicht der einzige. So sehen wir es bei unseren Kunden auch. Wir waren ganz, ganz lange überrascht davon, wie wenig das nachgefragt wurde. Bis heute ist der MCP wird so viel mehr nachgefragt als ein AI-Visibility-Tracking. Erstaunlich für uns auch. Also wir hätten das anders erwartet, aber es ist bis heute so. Und das liegt bestimmt auch daran, dass einfach viele Kunden ihren Traffic zu großen Teilen nach wie vor aus Google bekommen oder vielleicht auch nicht wissen, wo er herkommt. Aber dieser Schluss, den ich persönlich auch mache, ich nutze KI so viel, also will ich unbedingt auch meine Sichtbarkeit in KI überwachen. Das machen viele Kunden noch nicht in dem Ausmaß, wie man es erwarten würde. Aber es wird immer mehr und wir sind dementsprechend auch dran. Gerade in der, heute kommt die interne Erstversion des AI Visibility Trackings bei uns in die Prüfung. Das heißt, auch hier in den nächsten Wochen wird es was zum Neues zum Anfassen geben in der Visibility Software. Und cool. Dann machen wir uns auch hier die Lücke Richtung AI Visibility zu.
Bin ich gespannt. Okay, also ich warte auch eher auf den MCP-Server, aber ich schaue mir das dann auf jeden Fall auch an. Ich sehe es auf jeden Fall schon im Backend, ist AI Visibility mit Coming Soon markiert. Das ist ja dann auch schon cool. Was ich ja bei euch charmant finde, das hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen, ihr seid deutlich günstiger wie jetzt SEMrush oder Ahrefs, was ja wahrscheinlich so international schon die Platzhirsche sind, wo ich glaube ich aber bei beiden mal Minimum dreistellig im Monat bezahle. Schaut ihr euch das an, was die so treiben? Kriegt ihr das mit, wie es denen so geht und wie das so funktioniert? Haben die irgendwie sehr viel mehr Features wie jetzt ihr, wenn du das vergleichst? Und wo kommt es her, dass es eben so viel teurer ist wie bei euch?
Wo kommt es her? Ich denke, jedes größere Tool, wenn es über viele Jahre dann auch wächst, hat so ein bisschen Drang, up market zu gehen. Und wir haben dem bisher so ein bisschen widerstanden. Klar ist auf jeden Fall, das ist schon, was du auch sagst, die ganzen großen Suiten, Ahrefs, SEMrush, die haben einen Funktionsumfang, der unseren übersteigt. Die Realität ist aber auch, dass viele Nutzer, gerade Nutzer, die eben vielleicht nicht Vollzeit-SEOs sind, und das sind die meisten, sich dann in so einer Suite in einem Irrgarten wiederfinden, den sie nicht bedient bekommen. Also mehr Features bedeutet am Ende des Tages zwangsläufig schlechtere User Experience. Das ist unvermeidbar. Gleichzeitig ist es häufig so, dass die meisten Nutzer aber den großen Teil der Funktionen gar nicht nutzen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet am Ende, dass ich für etwas zahle, das ich nicht nutze. Und dass das schiere Angebot mich unter Umständen sogar davon abhält, eine gute Arbeit zu machen. Also das ist natürlich jetzt eine einseitige Betrachtung und in Funktionen steckt auch Wert. Aber im Kern ist es so, dass wir die Strategie verfolgen, mit einem 80-20 Angebot, das ist ein bisschen übertrieben, aber mit den wichtigen, essentiellen Funktionen. Ja. Nicht mit allem Möglichen, was du dir ausdenken kannst, sondern mit den wichtigsten Funktionen, die dir den meisten Wert geben, schaffen wir dir auch ein bisschen Geleit und Klarheit in deiner SEO-Journey und in deiner Optimierungs-Journey. Und das funktioniert und dafür sind uns unsere Kunden auch dankbar. Und gleichzeitig bedeutet es, und auch das haben wir, dass nach vielen Jahren uns Kunden auch outgrown können. Also wenn jemand sich einfach zum SEO-Experten mausert und sagt, ja, also dann nutzt er entweder komplementär andere Tools, auch das funktioniert gut, aber eben manchmal auch das haben wir manchmal, dass wir den Kunden abgeben müssen in gute Hände und auch das, okay.
Also das hast du jetzt beschrieben, warum ich bei euch hängen geblieben bin, weil das war bei mir genauso. Ahrefs hat mich zu sehr verwirrt, SEMrush war mir zu teuer und dann habe ich irgendwie wo euch entdeckt oder hat es mir jemand empfohlen und dann bin ich da gut abgeholt worden, wie du es beschrieben, also wirklich, wie du es beschrieben hast, und es ist nicht zu überladen und ich habe es verstanden so. Und ich mache es halt auch nur so ein bisschen nebenher als Beiwerk und dann war das für mich.
Hat es eine gewisse Umsatzrelevanz?
Natürlich. Ja, ich habe auf jeden Fall das auch deutlich verbessert jetzt bekommen, also die Werte mit der Hilfe. Und ich würde es dann mit dem MCP mache ich, denke ich, noch mehr, oder? Ja, voll gut. Wie finden euch, also wo kommen jetzt heute eure User her? Also wir haben ein bisschen beschrieben, ihr habt diese vielen kostenlosen Tools. Ist das nach wie vor der stärkste Marketing-Effekt, den ihr da seht? Also Single-Page-Check oder solche Dinge, SEO-Check, was du gesagt hast. Macht ihr selber viel SEO oder wo akquiriert ihr die User aktuell? Werdet ihr empfohlen in ChatGPT? Kommt es daher? Könnt ihr das dann selber sehen und messen?
Also zu allem erstmal ja. Wir sind auch eine SEO-Company, ganz klar. Mhm. Also die angefangen bei den Free-Tools, bei den Checks, die nach wie vor den meisten Traffic uns bringen, auch in den Sign-up und wo nach vielen Jahren auch dann die Konkurrenz dahingehend nachgezogen hat und uns trotzdem zu sehr vielen großen und wichtigen Keywords nicht vom Thron stößt, weil sie schlichtweg nicht den Value liefern, den wir liefern in unseren Tools. Ist es aber auch so, dass wir zu einer Zeit, in der KI noch nicht jede Frage so einfach beantwortet hat, ein sehr großes Wiki-Compendium haben. Also ein Fachwiki für Begrifflichkeiten rund um SEO, Online-Marketing, so das klassische Playbook im Longtail-SEO. Und das natürlich die Autorität zum Fachthema auch stützt. Wir haben einen Blog mit exzellenten Artikeln, ganz so actionable advice ist da immer unsere Maßgabe, dass das wirklich, dann gehst du schlauer und mit konkreten Handlungsempfehlungen raus. Und da haben wir viele externe Writer auch, die da Spitzenartikel schreiben. Also auch wieder eine SEO- und Autoritätsthematik, das aber auch eigenen Traffic in einem gewissen Maß produziert. Muss man aber sagen, da haben ja die großen, gerade SEMrush, gerade Ahrefs, die haben ja da über Jahre Unmengen an Content produziert und da auch nochmal eine andere Hausnummer, was diesen Traffic angeht. Man muss aber sagen, der konvertiert lange nicht so gut auch wie ein Free-Tool-Traffic.
Okay.
Genau. Das sind die wesentlichen Punkte und dann haben wir natürlich das klassische, also das Freemium-Modell, muss man noch sagen, ist ein Word-of-Mouth-Werkzeug. Also das empfiehlst du halt vollkommen ohne irgendwelche Vorbehalte einfach mal jemanden, der es vielleicht auch brauchen kann. Das ist auch ein nicht unwesentlicher Kanal. Wir haben relativ viel Direct-Traffic und Brand-Traffic. Und das klassische SaaS-Playbook kam irgendwann auch dazu. Review-Pages auf die Cheat haben wir ein gutes Profil. Auf OMR-Reviews sind wir Platz 1 für viele SEO-Kategorien, auch mit sehr, sehr guten Bewertungen von unseren Kunden.
Hast du da einen kostenpflichtigen Account dann bei OMR Reviews oder ist es so ein Free-Account?
Da haben wir einen kostenpflichtigen, wobei man immer dazu sagen muss, weil es gerne falsch verstanden wird, ein kostenpflichtiger Account auf einer Review-Plattform, die sich ernst nimmt, sage ich mal, und da gehört OMR Reviews dazu, bedeutet nicht, dass du weiter oben stehst. Das bedeutet, dass du mehr oder tollere Bilder platzieren kannst. Das bedeutet, dass du vielleicht einen Click-Out-Link mehr hast, einen Call-to-Action-Link mehr im Profil. Das ist vielleicht, dass du begleitend einen Blogartikel auf der OMR-Plattform dazu bekommst. Solche Sachen gibt es womöglich, aber im Kern, jedes einzelne Review, das du auf Review-Seiten findest von uns, haben wir Kunden angesprochen, haben gesagt, hört mal, eure Erfahrung könnt ihr anderen Nutzern helfen, wenn sie auf einer Suche nach einem SEO-Tool sind, könnt ihr das teilen und dann haben die das gemacht und dann kam einfach Spitzenwerte raus, weil die Leute, die unsere Tools nutzen, zum Glück ziemlich happy damit sind. Und so ist das ganze Freemium-Modell, wo wir auf eine große Menge an Nutzern, die halt auch sich freuen, dass sie von unserem Tool profitieren können, aber auch günstige, langfristige Nutzer oder eben Power-User über die Jahre, alle die haben wir gefragt und die helfen uns, auch dann wieder sichtbar zu sein. Also das ist ein wichtiger Teil. Review-Seiten, ja. Affiliates, die Reviews zu uns geschrieben haben, auch natürlich, aber die auch für alle anderen Tools Reviews schreiben. Also da ist das auch wieder eine Konkurrenzsituation, die dazu führt, dass das nicht einseitig biased ist. Ich glaube, der Markt, wenn man so will, der regelt das schon, solange man sich von diesen Review-Seiten fernhält, die einem einfach eine Platzierung reinverkaufen.
Okay, verstehe. Und was, also funktionieren denn Paid-Kanäle für euch, also sowas wie sich so Anzeigen in Google, Meta und Co. Oder ist das so Performance-Marketing, ist so die typische E-Commerce-Geschichte, wo funktioniert? Ist das was bei euch auch funktioniert oder ist das nur sehr schwer umzusetzen?
Das ist prinzipiell ein Kanal, der ganz okay bis phasenweise auch ganz gut funktioniert hat. Ich würde sagen, nichts ist je an SEO rangekommen, aber wenn du weißt, was deine Keywords im SEO sind und da die entsprechenden Landingpages hast, die auch konvertieren oder die entsprechenden Angebote, dann kannst du das natürlich, solange das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, über Ads auch skalieren. Also Google Ads funktioniert für uns, kann man im Wesentlichen sagen. Die Konkurrenz ist über die ganzen Jahre zunehmend gestiegen.
Okay, ja, das glaube ich. Dann die Werbung dort wieder teurer und dann musst du andere Kanäle machen. Ich habe hier mit dem ja jetzigen CEO von Swot.io habe ich ein Interview mal gemacht und da fand ich total verblüffend, oder war mein Learning, wir haben 10 Minuten über Webinare gesprochen, was bei denen super geil funktioniert. Und die haben über 1000 Leute teilweise in den Webinaren, das sie machen, also es ist ein Social Media Scheduler, weiß nicht, ob du es kennst, haben dann Gäste da, die Strategien vorstellen. Ich glaube, Linda Behrens hier, wo die auf LinkedIn so viel Content macht. Und die war da mal in einem Webinar und dann erzählt die so ihre LinkedIn-Strategien und nutzt halt das Tool. Also das sind so beiläufiges Werbung, nenne ich es mal, oder Vorstellung. Es geht nicht nur prinzipiell um das Tool. Macht ihr solche Sachen auch? Also gibt es ein Webinar von euch, wo jemand, ein SEO zeigt, wie er mit SEObility arbeitet? Jemand, den man aus der Szene kennt oder so?
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Das ist bei uns per Design erstmal noch nicht groß auf dem Schirm gewesen, weil wir rein Product-led sind. Wir haben auch kein Inbound-Sales, wir haben sowieso kein Outbound-Sales. Das heißt, klassischerweise kombiniert man Webinare ja dann mit der Bearbeitung der Leads. Und dementsprechend ist es nicht vorne auf der Liste. Wenn ich jetzt allerdings höre, dass man da Webinare mit 1000 Teilnehmern aufzieht, das ist...
Ich glaube schon auch was Besonderes. Also ich kenne es so, dass sich 120 Leute anmelden, 60 davon kommen nicht und am Ende vom Webinar sind halt noch 15 da. So kenne ich das, ne? Deswegen hat mich das damals auch überrascht. Das scheint bei denen auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren, was mit wahrscheinlich aber auch daran liegt, dass die Gäste eben ihre Reichweite dann mit reinbringen. Und ich glaube aber, dass das ganz gut funktionieren kann. Also so hat es sich zumindest angehört.
Klingt fast wie ein Podcast mit Audience in der Live-Aufzeichnung. So.
Ja, auf jeden Fall. Also ist ja auch, ich glaube, hast du sonst irgendwie eine Möglichkeit mit deinen Usern, also sprecht ihr regelmäßig mit den Usern? Ich habe viele SaaS-Gäste auch, die haben, keine Ahnung, 2, 3, die mir da jetzt schon wahrscheinlich einfallen würden, die im Podcast waren, die haben eine Discord-Community. Da sind teilweise dann über 10.000 Leute drin, die sich dann selber helfen. Und was du ja auch geilen Multiplikatoreffekt halt hast von deiner Community, weil die das dann weiterempfehlen oder vielleicht begeistert sind, weil du ein Discord hast. Andere haben eine WhatsApp-Community ihrer Top 10 oder 50 Kunden, wo sie so Early Feedback einsammeln und solche Sachen machen. Macht das sowas auch oder gibt es Gedanken in die Richtung?
Wir waren über viele Jahre, als Facebook-Gruppen noch größer waren, in Facebook-Gruppen einfach mit aktiv und haben uns dort mit eingeklinkt, kannten da so Schauplätze, an denen sich die SEOs oder SEO-Tool-User da ausgetauscht haben. Wir sind auf Reddit natürlich auch, wenn Fragen rund um SEObility auftauchen, so wie du es beschreibst, so eine eigene Community aufzubauen, ist bislang bei uns nicht passiert. Ne?
Ja, oh gut, das kann man ja auch auf Reddit machen. Da habe ich jetzt auch gelernt, dass viele dann in Reddit selber sich eine Community aufbauen. Also erstmal so unter dem Namen SEObility dort auftreten und dann irgendwann einen eigenen Subreddit haben oder so. Ja, genau. Und dann ist das die Community, ist ja auch cool.
Genau, wir explorieren das gerade, wir schauen da rein, weil ich schon eben auch dran glaube, dass man sich möglichst eigene Kanäle schaffen muss. Haben es heute noch nicht. Zu deiner Frage am Anfang noch, ob wir mit Kunden sprechen, klar, wir sprechen mit Kunden, führen Interviews mit Kunden. Ich bin selber, habe mich bis heute nicht vom Support abgenabelt, also ich war wurde auch Head of Support mit und habe den mitgeleitet und es ist nach wie vor die beste Quelle da, wenn man den Finger mit drin hat oder immer wieder mal auch ein paar Mails selber beantwortet, das ist immer noch die beste Quelle, um verstehen, was den Kunden an der Software gut gefällt, was ihnen stört, was ihnen fehlt. Also Support kann ich da als Channel für den Touch zum Kunden immer empfehlen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch gut. Ja, okay. Ja, und was mit Messen? Du hast ja OMR Reviews hast du angesprochen. Habt ihr Stände auf den Messen? Wie kommst du an die Kunden wie Agenturen ran? Muss man da einen Magazinartikel schreiben oder kennen die einen? Also funktionieren die Messestände? Andere Dinge.
Was haben wir für Messen bisher besucht? Super gern auf dem SEO Day in Köln, beim Fabian Rosbacher sind wir super gerne immer gewesen. Wir haben OMX SEOCom in Salzburg gerne gemacht. Wir haben auch hin und wieder in Berlin auf der SEO Campix uns mal zeigen lassen. Wir waren in Brighton auf der SEO, auf der Brighton SEO und am Ende des Tages, muss man sagen, haben wir diese Veranstaltungen aber zunehmend wie Branding-Veranstaltungen halt behandelt und nicht wie Verkaufsveranstaltungen, sage ich mal.
Okay.
Weil unsere Pricing-Struktur, unser ganzes Angebot, es ist nicht auf Vertrieb ausgelegt. Es ist nicht so, dass ich dann mir dann Lead schnappe, mich dann an dem festbeiße und man den nochmal nurtured und dann da richtig investiert in so jemanden und dann würde sich das lohnen, wenn der dann im 50-Euro-Account einsteigt. Da sind wir heute nicht. Und die Account-Differenzierung, das hatte ich vorhin erwähnt, zum Agency-Account, sieht oft einfach auch, da sind wir oft an dem Punkt, wo die dann einfach mit einem erweiterten Premium-Account einfach starten. Mhm. Und dann reinwachsen in den Agenturtarif. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir haben diese Veranstaltungen oder wir machen die immer gerne. Wir glauben auch, dass die Sichtbarkeit uns als Produkt total hilft und einen Branding-Effekt hat. Und man spricht mit Kunden und das ist alles klasse und ich würde das auch nicht missen wollen, aber es ist nicht so, dass wir da mit einer Sales-Crew dann vor Ort sind und Leads einsammeln und die dann bearbeiten und dementsprechend klassischerweise so ein Sales-Led-Tool würde da ganz andere Herangehensweisen mit Sicherheit haben und einen Fokus drauf legen.
Aber willst du das in die Richtung umbauen oder eher nicht?
Sagen wir es mal so. Ich möchte nicht gezielt Sales-Led aufbauen. Was ich sehr wohl möchte, und da arbeiten wir jetzt auch dran, ist, dass wir eine Value Proposition im Agenturbereich aufbauen, die es zur ersten Wahl macht, wenn du als Agentur reinkommst. Es kann halt nicht sein, dass eine Agentur kommt und ja, dann mache ich halt erstmal den Premium-Tarif. Da muss Mehrwert geschaffen sein, der einen höheren Einstiegspreis hat. Und wenn man den dann hat und den auch sauber vertreten kann gegenüber dem Kunden, wenn man mit ihm in Kontakt ist, dann kann auch irgendwo eine Art Inbound-Sales vielleicht für den Anfang mal Sinn machen, weil die Zeit investiert, am Ende dann auch dazu führt, dass ich einen Abschluss im Agenturtarif mache. Und das ist aber eher so Product- und Packaging-Arbeit gerade noch und natürlich auch Feature-Arbeit.
Wie sieht eigentlich euer Tech-Stack aus? Also auf was läuft die Plattform? Wo betreibt ihr das alles? Ist das alles in Deutschland? Ich brauche ja da wahrscheinlich viele Crawler, viel CPU. Läuft das auf einer normalen Cloud oder habt ihr was Eigenes da in Nürnberg? Gibt es ja auch Datacenter. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen? Bitte?
Ich meine, wir sind bei Hetzner Kunde.
Ja, okay.
Und die haben auch einen großen Datencenter in Nürnberg. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, 300 bis 400 Server auf diesen Servern und vielen Datenbank-Servern, davon auch 2,5 Millionen laufend überwachte Keywords mit jahrelanger Historie. Wir haben über 1 Million angelegter Domains fürs Crawling und es werden Unmengen an Seiten, also Domains, ne, und dann Unterseiten sind dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, die wir da regelmäßig crawlen und ja, das braucht eine ordentliche Infrastruktur. Die läuft auf PHP, in einigen Teilen im Backend noch ältere Frameworks, aber im Wesentlichen PHP Laravel, im Frontend Vue.js und genau, das im Kern erstmal.
Das macht ihr mit eigenen Entwicklern alles, oder?
Genau, wir haben in der SaaS Group ein Central Platform Team, das ist quasi ein DevOps Team, das uns auch unterstützt, aber den Großteil der Arbeit machen wir im Inhouse und haben auch die Plattform, die Crawler, der Abruf von Ranking-Daten im großen Stil dann für die tägliche Aktualisierung, die wir übrigens nicht selber scrapen, muss man dazu sagen. Da gibt es spezialisierte Datenanbieter, die das zuverlässig und gut machen. Aber der Abruf allein dieser großen Menge an Daten täglich, all das machen wir in-house.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Hast du jetzt ja auch schon beschrieben, wie viele Seiten das dann sind. Okay. Der Elefant im...
An der Stelle wollte ich einmal fragen, ist ja auch dein Steckenpferd, das ganze Thema mit dem Tech-Stack. Wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen, welche Möglichkeiten oder neuen Möglichkeiten siehst du denn für so im Zusammenhang mit KI auftun, die so Tech-Debt und Infrastrukturprojekte heute vielleicht neu gestalten?
Was vielleicht da können wir einen Podcast drüber machen. Das ist wahrscheinlich schon. Also Ich glaube, was auf jeden Fall hilft, also ich mag diesen Begriff technische Schulden mittlerweile gar nicht mehr so. Ich habe früher Vorträge dazu gemacht und den häufig genutzt, aber meistens sind es ja Dinge, die den Technikern bekannt sind, oder zumindest dann auch dem Business, ja. Und irgendjemand muss halt sich überlegen, wie hoch ist das Risiko. Und meistens werden diese Dinge ja depriorisiert gegenüber Features, weil das Business will MCP-Server haben und dann wird halt das entwickelt und dann läuft halt irgendwas mit einer alten Version weiter. Und das glaube ich auch schon gefährlich, weil in Zukunft haben wir nicht so viel Zeit mehr, um Sicherheitslücken zu fixen. Das wird ja, die Geschwindigkeit nimmt ja deutlich zu jetzt mit KI und Co. Und ich glaube, man muss sehr viel einfach automatisiert machen und sich die zur KI zumindest mal als Unterstützung reinholen. Also, keine Ahnung, machst mal ein Pull-Request-Review oder machst, hast jetzt Laravel angesprochen, da arbeitest du mit Composer oder so einem anderen Package, wahrscheinlich mit Composer als Package-Management. Und da kannst du solche Automatisierungen drauflaufen lassen, die dir einmal die Woche mal mindestens deine Abhängigkeiten aktualisieren, reinmergen, einen Test über deine Anwendung machen. Also gerade so für Tests und sowas würde ich es auf jeden Fall nutzen. Und dann kannst du das automatisiert als Pull-Request zumindest mal vorschlagen lassen. Oder wenn ein Mensch einen Pull-Request macht mit einer größeren Änderung, dann lässt du erstmal die KI drüber schauen, bevor es ein zweiter Mensch macht. Man muss sich das schon als Hilfe reinholen. Und ich glaube, so kann man auch, jetzt du hast 200-300 Server angesprochen, das ist natürlich schon eine Menge. Da entsteht natürlich auch ein gewisser Zoo. Und da muss man gucken, dass man die Übersicht behält und man sollte sich wahrscheinlich, also ich mag da auch da, du hast die 80-20-Regel vorhin angesprochen. Wenn man 20% seiner Zeit mal für die technischen Schulden nimmt, ist das, glaube ich, ganz gut, weil man damit auch wieder viel, viel schneller wird an anderer Stelle, wenn man die nicht so anhäuft. Irgendwann fallen die einem auf die Füße und dann kommt man gar nicht mehr raus und das muss man verhindern.
Ja, also sagst du quasi so einerseits erhöht den Bedarf, dass man hier auf jeden Fall schaut, dass man seine Hausaufgaben macht. Ja. Auf der anderen Seite, aber es geht auch schneller.
Ja, also muss halt, KI ist nicht der Feind, den muss man sich halt als Hilfsmittel nutzen und das kannst du an verschiedenen Stellen machen und in meiner täglichen Arbeit sehe ich, dass die Probleme halt komplett unterschiedlich sind. Manche haben es im CI/CD-Bereich, manche haben es in outdated Libraries, manche haben finanzmäßig viel zu viel Infrastruktur dastehen und haben das nie bereinigt. Und irgendwo muss man halt mal anfangen. Und was ich immer mag, ist, dass man halt mal so reinen Tisch macht und alles auf den Tisch bringt und sagt, hey, das und das wissen wir, was wir alles haben. Dann hast du vielleicht auch mal noch einen Pentest gemacht mit einer externen Firma, die den Entwicklern dann auch nochmal hilft. Also ich würde es auch immer als Hilfe sehen, zu sagen, hey, guck mal, das haben wir so schon gesagt, das sind die kritischen Sachen, die müssen wir halt auch mal fixen. Und dann musst du halt strukturiert rangehen, diese Themen zu beheben. Und man muss es halt auch machen und einplanen. Und ja, das nimmt Geschwindigkeit raus bei den Features, aber ich glaube, du hast auch wieder einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn du KI an der Stelle da einsetzt und als Hilfsmittel nutzt.
Ja, sehe ich genauso. Und im Wesentlichen, wenn man zu lange denkt, man holt sich den Geschwindigkeitsvorteil, fällt es einem ja am Ende irgendwann auf die Füße. Ja, Entschuldigung.
Das heißt gut. Wir können wir im Nachgespräch, habe ich da auch schon 2-3 Themen mir aufgeschrieben, da bin ich mal gespannt, dass du noch sagst. Aber KI ist natürlich ein gutes Stichwort, der hat ja euren Markt auch schon ein Stück weit verändert. Man liest viel von, dass die Webseiten gar nicht mehr so wichtig werden, weil wir in Zukunft tun, die Agenten das alles bearbeiten. In Zukunft brauchen, was weiß ich, alle Webseiten einen MCP-Server, sodass ich gar nicht mehr selber auf die Webseite gehe. Wird dann SEO unwichtiger? Seht ihr das schon in euren Zahlen, dass das irgendwie rückläufiger wird, was also die Free-Accounts betrifft? Oder ist es nach wie vor, wächst das alles nach wie vor?
Das ist nach wie vor ich würde sogar sagen, das Thema KI hat den Gesamtmarkt SEO nochmal mit einer großen Menge
an Boost,
Reichweite, okay, Geld und Interesse versorgt. Also,
ja.
Vorher war es relativ abstrakt, so das Thema Google-Suchmaschine und dann gibt es da so Rankings und jetzt ist es halt ein Discovery-Layer darüber oder eine Interaktions-Layer, würde ich fast sagen, der für jeden magisch ist und jeder möchte darin irgendwie von dieser KI, dieser Intelligenz auch empfohlen werden. Und am Ende des Tages ist es aber Optimierung und der größte Faktor für, man nennt es Geo oder Answer Engine Optimization oder AI SEO, der größte Faktor, der für eine Relevanz hat, ist nach wie vor ja SEO, mach deine Hausaufgaben, schau, dass deine Seite zugänglich ist, schau, dass deine Inhalte gut strukturiert sind und ja, also um die Frage kurz zu beantworten, hat SEO an Wichtigkeit verloren? Ich glaube im Gegenteil. Okay. Es hat aber eben auch eine Disziplin dazu bekommen, die dazugehört jetzt. Und vielleicht daneben, manche sagen, das ist eine neue Disziplin. Ich würde sagen, es ist weiterhin, Google spricht mittlerweile von der Search Experience Optimization statt Search Engine Optimization, um das zu umschiffen, dass es eine Search Engine ist. Und aber trotzdem sind Menschen ja auf der Suche nach Antworten, wenn sie mit ChatGPT sprechen, wenn sie mit Google sprechen. Und insofern, und diese Experience zu optimieren, sei dann der Layer KI oder sei es am Ende, dass ich doch den Link klicke, was immer noch die Mehrheit des Traffics im Web verursacht. Das ist, sei mal dahingestellt, ne? Und dafür müssen wir Werkzeuge bereitstellen und dafür müssen wir Optimierungsunterstützung liefern. Aber das ganze Thema wird eigentlich wichtiger.
Und nicht mehr. Ja gut, also die Tools nehmen ja auch zu und du, habt ja jetzt auch den Druck, auch AI Visibility auch einzubauen und so weiter. Ich glaube, da trennt sich dann auch nochmal die Spreu ein bisschen vom Weizen. Was ich jetzt, ich schreibe ja auch so ein Newsletter, alles nur geklaut heißt der. Da geht es viel so um so DevOps, Cloud und sowas Themen, aber auch Open Source. Da hatte ich jetzt, glaube ich, in der vorletzten Woche mal OpenSeo vorgestellt. Das bedingt ja KI auch. Es gibt einen wahnsinnigen Zuwachs an Tools oder an Menschen, die sich Dinge selber bauen. OpenSeo ist so ein einfaches Tool, das dann wieder auf diese Data for SEO API zugreift. Das heißt, ich brauche da wieder eine Subscription, wo ich API-basiert was bezahle. Ist das sowas, wo du jetzt siehst, dass die Leute dann vermehrt auch solche Open-Source-Tools nutzen, die da anbinden oder sich gar selber irgendwelche Dinge bauen?
Also ich habe das auch schon gesehen. Ich glaube, die Frage, die man sich grundsätzlich auch für sich selber stellen muss und das nimmt so ein bisschen diese SaaS-Pokalypse-Gefühle vielleicht weg. Ja. OpenSeo gibt's. Hast du jetzt Lust, das Ding für dich selber hinzustellen, selber zum Laufen zu bringen, dir einen Data for SEO-Account zu machen, dann schauen, ob das wirklich diese Zuverlässigkeit hat, wie du sie dir vorstellst und willst es dann noch maintainen und dann gibt es eine neue Version? Gibt's auf jeden Fall. Und Menschen machen das und oft auch aus Leidenschaft und ich finde es auch toll, wenn jemand das macht. Ich glaube nur, dass der große Teil des Marktes diesen Weg nicht gehen wird, dass er sich alles selber baut. Und für kleine Helfer, für kleine Skripte, da wo vorher ein technischer Kollege benötigt werden würde, damit man das macht, klar, also die Schwelle, was du an Wert liefern musst, damit sich überhaupt eine Entscheidung für eine Software ergibt und nicht für was ich mir mal eben schnell mit KI mache. Die Schwelle, die steigt, das glaube ich schon. Also der Anspruch an den Value, den du generieren musst, der ist höher, als er früher war. Aber ich glaube nicht daran, dass plötzlich es ein Massenphänomen wird, dass man sich seine eigene Software baut, hostet, maintained und vor allem dann nicht irgendwann vor lauter Frust doch wieder zurück zu was geht.
Ja. Ja, da bin ich bei dir. Also ich sehe Menschen, die bauen sich viele eigene Tools und ich sehe aber auf der anderen Seite auch, manche Sachen will man auch aus dem Kopf haben, weil ich glaube, gerade das KI-Thema, das tut nochmal, man beschäftigt sich mit viel, viel mehr Dingen parallel. Und manche Dinge, die muss man einfach ein bisschen offloaden und dann gibt es Dinge, die müssen einfach funktionieren. Und dann will man sich nicht mit beschäftigen. Okay.
Und es geht ja noch weiter, also dieses vermeintlich simple Wertversprechen, dass du dir das nur eben schnell selber machen kannst. Oder selbst wenn du auf solche Sachen zugreifst, wo dann andere was gebaut haben, it's a trap, so ein bisschen. Also das führt irgendwann zu Maintenance-Aufwand, zu, da hat was nicht funktioniert und du fängst es an, selber zu fixen. Und diese und jene Sachen und am Ende kümmerst du dich nicht mehr um dein Kerngeschäft.
Ja, verstehe. Ja, apropos Kerngeschäft. Also jetzt haben wir schon ein bisschen über die SaaS Group gesprochen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das genau funktioniert hat damals? Also für die, so wie ich es verstehe, ist die SaaS Group jemand, die kaufen gebootstrappte SaaS-Unternehmen zusammen, packen die unter ein Dach und helfen denen dann, Marge zu optimieren, Addressable Market zu vergrößern, Tech Debt zu bereinigen, hätte ich jetzt auch gedacht, oder Marketingaktivitäten, wahrscheinlich, du hast auch angesprochen, du kriegst Dienstleistungen von der Zentrale, was ist das so, Personalthemen, andere Sachen, Buchhaltung, dass du dich darauf konzentrieren kannst, wie läuft sowas ab? Die SaaS Group hat, glaube ich, jetzt über 30, 40 verschiedene Unternehmen zugekauft.
Ja.
Oder?
Mein letzter Stand waren 25, zwischen 25 und 30 werden wir wohl sein. Ja, wie kann man es beschreiben? Ich glaube, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz, habe ich den Begriff Bootstrapping on Steroids genannt.
Ja, stimmt, ja.
Aber für so eine Art an Portfoliounternehmen, würde ich es jetzt nennen, SaaS Group, ist es nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also es gibt viele solche Roll-Ups oder Portfoliounternehmen, die greifen da stärker rein. Bei der SaaS Group ist es so, dass es wirklich ein der DNA der Gruppe verwurzelt ist, zu sagen, wir wollen das größte Netz an autonomen SaaS-Brands herstellen und dann ein Netzwerk dafür sein oder ein Ökosystem. Und von dem her, ich würde sagen, ich bin schon noch ziemlich in einem quasi Bootstrapper-Setup. Zu deiner Frage, was macht die SaaS Group da? Kauft Firmen, die bootstrapped sind. Warum bootstrapped? Weil bootstrapped in der Regel bedeutet, dass du gesundes Wachstum hattest, dass du nicht auf Pump dir ein Wachstumsziel gesetzt hat, das dir jetzt vielleicht auf die Füße fällt und deswegen irgendwie wieder einen Retter brauchst und aber ein Unternehmen auch erstmal wieder gesund bekommen musst, sondern es geht darum, profitable, wachsende Unternehmen mit gutem Produkt zu kaufen. Und das machen wir und dann, oder das macht die SaaS Group. Ich bin CEO von Seeability, aber bin Teil der SaaS Group, so deswegen immer wieder das Wir. Und dann wird unterstützt Central Services, zentrale Dienste, wie man es auch nennen möchte. Ich muss mich so viel weniger um Buchhaltungsthemen und Co. kümmern, als ich das auch vorher noch vor dem Verkauf. Ich war da mit der Geschäftsführung, als wir das damals mussten. Jahresabschlüsse, monatliche Buchhaltung, all diese Sachen. HR, wir haben ein Central HR-Team, wo ich eine HR-Business-Partnerin zum Beispiel als Ansprechpartnerin für mich habe. Wir haben HR, also mit der ich, die mich auch für mich ein Sparringspartner ist, super wertvoll, finde ich total gut. Man kriegt Perspektive und einfach professionellen Input, den man sich als Unternehmen in dieser Größe sonst nicht so einfach leisten würde. Und es sind Shared Resources in der Gruppe. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich eine Vollzeitstelle dafür besetzen muss. Wir haben ein Central Business Analytics, das mir Dashboard mit den ganzen KPIs auch hinstellt und pflegt. Ich vergesse, Central HR hat auch ein Recruiting. Also auch da, ich habe tatkräftige Unterstützung, wo man sich sonst vielleicht teure Freelancer oder Agenturen einkaufen würde, ist im Rahmen der SaaS Group abgedeckt. Wir haben Central Marketing Team, wo wir manche, auch obwohl wir selber ein sehr marketingstarkes Team sind, manche Themen zentral Unterstützung bekommen und oder in Zusammenarbeit laufen. Central Product Team. Ich habe zum Beispiel als Beispiel eine Kollegin, die macht Product Analytics vorrangig für uns. Welches Unternehmen in der Größe leistet sich ein Product Analytics Person? Wir haben da eine 50% Resource in der Gruppe dann mit wo eine andere Brand dann auch noch mit der Person zusammenarbeitet. Also ich würde mal sagen, warum Bootstrapping on Steroids? Weil wir uns in vielen Bereichen total professionalisieren konnten in der SaaS Group und ich da viel lerne auch, wie Arbeit noch besser sein kann. Und auf der anderen Seite, ich aber meine eigenen Ziele weiterhin im Rahmen von Goalposts so setze, ich mein Budget mache und wir autonom erstmal als Brand innerhalb der SaaS Group agieren und ich einen Sparringspartner seitens den Gesellschafterboard habe und einen Board-Sponsor, aber der steuert das Unternehmen nicht, das mache ich.
Okay, also sind die 25, 30 Unternehmen alle in einer ähnlichen Größe wie jetzt CEO?
Also bunt würde ich nicht sagen, es ist ein Mix. Wir haben eine Mindestgröße zwischen 1 und 2 Millionen ARR, die SaaS Group als Kaufziele hat.
Okay.
Und bis zu 10 Millionen ARR. Und in dem Spektrum findest du da die Unternehmen drin und dann entsprechend mit bisschen mehr oder bisschen weniger Mitarbeitern, teilweise auch Unternehmen mit einer Person oder die dann von Single Founder gekauft werden und dann erst aufgebaut werden, weil sie extrem overstretched eigentlich sind oder viele Potenziale nicht genutzt werden. Also da haben wir alles von ganz sehr, sehr, sehr schlanken Organisationen bis hin zu auch größeren Unternehmen, die dann mit 30, 40 Mitarbeitern sind.
Okay, das heißt, 1 Million ARR braucht man, bis man da attraktiv ist. Okay.
Und man kann vorher schon Kontakte aufbauen, aber das ist eine Schwelle.
Und verkauft man dann die ganze Firma rein oder hast du jetzt noch da, hat der Gründer noch Anteile, hast du welche gehabt? Ist das alles jetzt in Händen der SaaS Group und ihr habt keine Beteiligung mehr?
Also ich hatte leider keine Anteile. Das ist, wie sagt man, Bescheidenheit ist eine gute Eigenschaft vielleicht, aber kein gutes Verhandlungsstrategie. Ich wollte damals erstmal zeigen, so was ich kann, als das im Raum stand, irgendwie, oder mal, wir mal darüber gesprochen haben. Und habe ich gesagt, jetzt lass mich mal zeigen, was ich kann. Und dann hat die Firma letztlich vielleicht hat abgehoben oder sich kontinuierlich sehr gut weiterentwickelt. Und da habe ich mein Fenster vielleicht nicht für mich genutzt, das ich gehabt hätte. Deswegen, ich war jetzt da nicht drin. Tom, der hat alle Anteile verkauft. Ja, das ist okay. 100% in Eigentum der SaaS Group. Das ist auch der Normalfall. Was es sehr wohl gibt, auch das gibt es also in verschiedenen Arten, sind verschiedene Ausgestaltungen. Es gibt manche Gründer, die wollen so schnell es geht raus. Und dann gibt es andere Gründer, die sagen, also ich möchte jetzt erstmal Chips vom Tisch nehmen und irgendwie mich ein bisschen absichern oder ich will den Stress erstmal nicht mehr empfinden, aber ich möchte sehr wohl weiterarbeiten und dann sind die vielleicht auch noch ein, zwei oder sogar viele Jahre dabei, haben vielleicht eine Earn-Out-Struktur, wo sie am dann beschleunigten Unternehmenserfolg nochmal mit partizipieren können. Also da gibt es verschiedene Modelle und das ist immer individuell. Wir haben ein M&A-Team natürlich, das kennt sich mit sowas aus. Ich habe vieles jetzt da schon gesehen, aber was da alles möglich ist und was da auch genau im Detail vereinbart ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es immer versucht wird, da einen Weg zu finden, der dem Founder ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen gibt, wenn er da seinen Weg aus der Firma oder aus der Verantwortung oder aus der finanziellen Abhängigkeit von diesem einen Unternehmenswert. Da gibt es verschiedene Motivationen und bei uns war es dann so, gekauft. Tom ist nach einigen Monaten, das war ja ein längerer Prozess vorher, aber nach einigen Monaten dann auch raus und ich habe dann meine vorherige Teilverantwortung, ich war CMO und Geschäftsführer neben ihm, erweitert auf die Gesamtverantwortung im Endeffekt.
Okay.
Und auch cool. Hatte dann erstmal meine Hüte von vorher, die schon nicht wenig waren, plus den CEO-Hut und Tom war auch der Product Manager oder der Product Leiter und hatte dann da auch noch bis heute eigentlich, aber zum Teil zumindest, Product Strategy gehört sowieso auch dem CEO mit dran. Also da war ich erstmal so, kennt man dieses Bild von, wo jemand alle Viere von sich streckt und überall sich da am Halten versucht. Und das war bei mir dann schon auch erstmal der Fall. Also
SpongeBob-GIF gibt es da. Ja. So ein Multitasking-SpongeBob, den kenne ich ja.
Und okay. Also Seeability war da ein bisschen overstretched, würde ich sagen, sind die Strukturen noch nicht so sehr mit dem Unternehmen gewachsen gewesen. Und es war für mich dann halt auch ein Teil der Aufgabe, zu sagen, das muss erstmal weniger von Einzelpersonen abhängig sein und von Heldentaten, sondern sich ein bisschen stabilisieren.
Okay, verstehe. Wie hast du Zugriff auf die anderen Firmen in der SaaS Group? Können die Seeability günstiger nutzen? Nutzt du andere Tools günstiger? Profitiert man da gegenseitig von sich oder arbeitest du da eigentlich autark und ihr seht euch einmal im Jahr auf dem SaaS Group Summit oder so und tauscht euch da aus dann? Ich weiß nicht, wie läuft sowas ab?
Ja, also den SaaS Group Summit, den gibt's, der heißt SaaS Grouping. Alle ungefähr eineinhalb Jahre treffen wir uns da alle. Tatsächlich, das ist richtig cool. Es gibt aber zum
Beispiel auch das ganze Team, deine ganzen Mitarbeitenden und von allen Firmen alle, oder?
Genau.
Alle, okay.
Leute. Richtig cool. Also gibt's auch auf der Website von der SaaS Group Bilder davon. Das ist ein sehr schönes Format, ist schon auch genau dieses, das, was du ansprichst. Macht man da eigentlich auch was zusammen? Ja, macht man sehr wohl. Nicht in dem Ausmaß, wie man es vielleicht manchmal erwarten würde, weil es extrem schwer ist, wirklich echte Synergien freizulegen. Da müssen zwei Brands, die ja alle beide einen eigenen Business Interest haben, das muss erstmal wirklich sehr weit übereinander gelegt werden können, damit man da das zu einer Prio macht. Ansonsten ist es eigentlich so, wir haben ein Produkt oder ein Service, den ihr auch nutzen könntet oder halt nicht. Und wir fangen jetzt aber wahrscheinlich nicht an, für euch was zu bauen, nur weil ihr in der SaaS Group seid und wir auch, weil das würdest du als normale Product Company auch nicht machen, dass du plötzlich individuelle Lösungen baust. Genau. Und was wir auf jeden Fall haben, ist halt da so Ökosystem, ein Netzwerk zwischen den Brands. Also ich habe Zugriff auf viele andere Brand-CEOs, mit denen ich mich austauschen kann und auch tue, und Fachexperten verschiedener Weisen. Jeder CTO oder Head of Engineering oder Head of Product oder sonstige hat Austauschpartner, wo es sonst eigentlich eine isolierte Rolle in einem Unternehmen wäre. Also das ist ein Umfeld, ein Wachstumsumfeld, würde ich mal sagen. Schon ein persönliches Wachstumsumfeld. Und genau, also, aber es ist nicht so, dass die Companies im Normalfall sehr, sehr eng miteinander arbeiten. Wir haben jetzt auch Beispiele, auch ganz cool. Chooser zum Beispiel, die kommen aus dem Bereich, die machen Social Media Walls für Websites.
Okay.
Und haben aber auch ein API-Geschäft, für wo du dir die Informationen holst, Social Media Posts quasi und Infos. Und dann haben wir Airshare, das ist ein anderer Anbieter, der macht, hat ein API-Geschäft für Social Media Scheduling.
Okay.
Und die beiden sind natürlich so eng miteinander, und da gibt es jetzt eben schon wirklich echte Synergien, die sich ergänzen und wo man sich Produkt-Value zuschanzen kann oder in der Zusammenarbeit freilegen kann. Also das gibt's, und das ist dann besonders cool, aber ist nicht der Regel.
Was ist das Ziel am Ende von den SaaS-Group-Inhabern? Also jetzt in der Presse kennt man jetzt gerade hier Bending Spoons, die jetzt an die Börse gegangen sind und viel so nochmal größere Firmen zusammenkaufen und unter eine Marke bringen, wie auch immer man das jetzt sehen kann, wie die das machen. Die haben ja hier Evernote, die haben Komoot, dann haben sie jetzt Airtable übernommen, was, glaube ich, mal deutlich krasser bewertet war, wie es jetzt am Ende dann verkauft wurde. Was ist das Ziel? Will man später was Großes bauen und damit auch an die Börse gehen? Oder weißt du das? Oder wie ist so der Zukunftsweg angedacht?
Also erstmal, Bending Spoons ist ja gerade in aller Munde, und die haben erstmal ein ganz, ganz anderes Modell, wie sie auf Brands, also auf Firmen, die sie kaufen, drauf gucken und was die mit denen machen. Die werden ja wirklich zum Teil ausgeschlachtet, muss man sagen, und oder radikal umgedreht. Und das ist jetzt ganz fern von dem, was jetzt eine SaaS Group macht. Also wo es wirklich darum geht, wir kaufen funktionierende, gute Businesses und nicht AOL oder so, sondern was das heute wertschafft und sich weiterentwickeln soll. Und so werden die Firmen und Produkte auch behandelt. Und es ist ein langfristiger Buy-and-Hold-Ansatz, bei dem die SaaS Group als Ganzes sich über den eigenen Cashflow auch dazu in die Lage bringt, wieder neue Companies zu kaufen und dadurch auch insgesamt Wachstum erzielt. Ob das jetzt am Ende im IPO landet oder nicht, kann ich dir nicht genau sagen. Mhm. Aber ich sage mal, der Wert von so einem Roll-up, der steigt durch die Größe schon. Also da wird es irgendwann dann für andere Investorenklassen vielleicht auch interessant. Muss ich jetzt aber sagen, da bin ich jetzt ein wenig außerhalb meines Bereichs. Ja. Das heißt, Tim Schumacher, der dazu auch schon viele Interviews gegeben hat, auch zur SaaS Group und was damit geplant ist oder eben noch nicht geplant ist oder schon. Da hat sich kürzlich auch in einem Blogpost zu Bending Spoons und der SaaS Group vergleichend ein bisschen geäußert. Also da gibt es auf jeden Fall ganz spannende Sichtweisen, die man da dazu bekommen kann. Ich kann nur sagen, erstmal, die SaaS Group hat nicht das Ziel, Firmen zu kaufen, auf eine Weise umzudrehen, um dann wieder abzustoßen, sondern es ist ein langfristiges Buy-and-Hold-Modell. Die SaaS Group will langfristiger Operator von autonom agierenden Brands sein, die profitabel weiteres Wachstum dann auch ermöglichen und sich gegenseitig in so einem Verbund als Ökosystem auch halt stützen und stärker machen, als es jetzt jede Brand für sich wäre.
Ja, so, ja, verstehe.
Das Wort Brand bei uns. So.
Ich verlinke den Artikel. Ich glaube, ich habe den über LinkedIn fliegen sehen, aber habe ihn dann nicht durchgelesen. Aber da war ja echt viel los bei Bending Spoons, klar. Aber ist sehr interessant, weil es mich ja einfach interessiert, was steckt dahinter und was möchte man damit machen. Und ich glaube, das ist für die Hörer hier, Hörerinnen auch interessant, eben, was es da so alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt.
Ja, das stimmt. Also es wird ja extrem, vor allem bei dir im Podcast, klar, aber es wird extrem viel über Gründung und Gründungsstories gesprochen, aber halt nicht so viel über das, was danach oft kommt und vor Entscheidungen, vor denen viele Gründer stehen. Ja, können sie das oder wollen sie das, dass sie skalieren oder darüber hinaus wachsen? Sind sie der Typ dafür? Ist ihr Lebensplan dafür irgendwie eigentlich der richtige Grad oder die sonstigen Lebensbegebenheiten? Und dann gibt es verschiedene Wege, wie sowas weitergehen kann. SaaS Group kann ein Weg davon sein. Bennings Boons ist insofern, wenn man jetzt mal die Zielgruppe anschaut, die SaaS Group anspricht, da was ganz was anderes.
Okay, cool. Also, ihr sitzt ja selber, du hast angesprochen, in Nürnberg, arbeitet, glaube ich, remote.
Ja,
viel,
also,
ne?
Wir sind remote first, jeder darf voll remote arbeiten. Wir haben aber einige Kollegen, weil wir in Nürnberg gegründet wurden, Kolleginnen und Kollegen, die sind nach wie vor sehr gerne auch regelmäßig im Office. Da haben wir ein kleines 100 Quadratmeter Büro mit einer schönen Terrasse. Ich bin selber auch wenigstens einmal die Woche dort.
Okay.
So ein bisschen kleiner Hybrid, aber mit Fokus auf Remote First, was auch der SaaS Group als Ganzes wichtig ist, weil viele der Vorteile halt eben sich erst dann richtig gut entfalten lassen, wenn du national oder sogar international hirest.
Ja. Und suchst du gerade neue Leute? Also hast du, ja, was für ein Bereichen? Also jetzt ist die Chance, was zu sagen.
Jetzt ist die Chance. Also vorhin hatten wir es ein paar Mal, hast du gefragt, ja, mit Community Building und Co.
Ja.
Wir suchen nach einem Head of Marketing. Die Stellenanzeige ist gerade draußen. Und wir suchen auch noch nach einem Head of Engineering, die Stellenanzeige. Ich hoffe natürlich, dass sich die bald schließt. Da sind wir schon eine Weile auf der Suche, aber auch die Stelle ist noch, suchen wir noch nach der richtigen Person.
Ist es gerade eher schwierig, da gutes Material zu finden? Also wenn die jetzt schon länger offen ist, ich hätte jetzt gedacht, dass man, kriegst du auf jeden Fall wahrscheinlich viele Bewerbungen aus dem Ausland, da musst du wahrscheinlich ein bisschen gucken. Aber wir, offensichtlich seid ihr nicht so ganz zufrieden gewesen, wenn sie länger als offen war mit dem Eingang.
Also man muss schon sagen, wir haben, ich glaube, einen sehr hohen Anspruch an diese Stelle. Ich glaube persönlich auch, dass es gerade eine absolut einzigartige Zeit ist, in der viele Fähigkeiten, die in die Zukunft tragen, wichtig sind. Und gleichzeitig wir aber natürlich noch nicht in der Zukunft sind. Und diese Grätsche, dieses Zusammenspiel von Fähigkeiten, das ist gar nicht so leicht zu finden. Da kommen so Sachen rein, möchtest jemanden, der perspektivisch so ein Builder sein kann, so mit viel Product Sense kommt. Gleichzeitig haben wir aber Plattformen, die sind erstmal, die brauchen tiefe Engineering-Plattform-Expertise und Fähigkeit und Willen, breite Verantwortung zu übernehmen. Das ganze Thema KI für sich gesehen ist
groß.
Ist groß, ist eine eigene Engineering-Disziplin ja schon, wenn man so möchte. Genau.
Ja, okay. Also ich verlinke auf jeden Fall beide Stellen dann noch. Ich glaube, der Podcast wird in 2 oder 3 Wochen rauskommen. Wir haben heute den 10. August. Muss mal noch gucken,
wann
genau. Da gibt es nur noch eine, okay. Aber ich verlinke auf jeden Fall die, die noch offen ist. Aber was ich immer ganz gern frage, aber jetzt bist du ja natürlich ein bisschen im anderen Fall. Wenn die Gründer selber das Unternehmen noch führen, haben die in der Regel keine normalen Arbeitszeiten. Wie ist das bei dir? Bist du so auf einer 40-Stunden-Woche? Ist es deutlich mehr? Arbeitest du viel am Wochenende oder klappt das alles ganz gut?
Ja, ich glaube, ich bin nicht so weit weg von Gründerstunden, muss ich sagen.
Okay.
Das sage ich so mit dem muss ich sagen ein bisschen. die wollen natürlich mehr von mir haben, aber es ist keine 40-Stunden-Woche.
Okay.
Da muss man schon die Bereitschaft und den Willen mitbringen, unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, auch wenn man nicht der Gründer ist. Also das Operator-Model ist letztlich jetzt nichts für die Perspektive, ich bin ja nur ein Angestellter, sondern es ist schon unternehmerische Verantwortung, klaro.
Verstehe. Da hast du trotzdem, du hast ja auch wahrscheinlich ein bisschen Druck da, Dinge zu liefern. Wobei, ich habe es jetzt so verstanden, dass der Druck nicht so hoch ist wie bei anderen Firmen oder anderen Investoren.
Also es ist kein VC-Case und du musst auf Teufel komm raus dein Wachstum irgendwo sicherstellen und ansonsten ist es halt auch vorbei. Sondern es ist schon ein gesundes Unternehmen, das auch gesund betrieben werden soll. Also die ambitionierten Ziele, die muss mir auch keiner von außen auflegen, die habe ich ja selber. Insofern, da ist jetzt nicht große Reibung, dass ich da jetzt irgendwie geschubst werden würde von hinten, sondern das ist ein Austausch, das ist ein Sparring, das schon auch ein Sprechen mehr über, sehen wir Chancen, sehen wir Opportunities und wollen wir unter Umständen, dass wir uns mit dieser Opportunity beschäftigen. Also es kann dann mal so ein bisschen ein Austausch, der auch steuern sein kann, aber im Wesentlichen ist keine Drückerkolonne.
Ja. Okay, das ist ja auch wichtig, glaube ich. So. Ich muss es aber auch fragen, weil das wird ja bestimmt sonst als Frage kommen, die ich vergessen habe.
Klaro, aber wie gesagt, also vielleicht sage ich das jetzt so leicht, weil ich halt sage, diese Ziele, die müssen wir uns sowieso selber setzen. Also ein Unternehmen, das irgendwie auch in einem SEO-Tool-Markt super kompetitiv.
Ja.
Also wenn man da nicht irgendwie untergehen will, muss man sich ja auch klar machen, wo die Reise hingehen soll. Und wenn ich dann sage, ja, ich bin hier zufrieden, so wie es läuft, dann wird die Reise wahrscheinlich irgendwann nicht so gut weitergehen.
Ja, ja.
Hat das zur unternehmerischen Verantwortung wieder dazu.
Okay. Ja, ey, was mich noch interessiert ist, wie erholst du dich? Jetzt hast du ja erwähnt, du hast zwei kleine Kinder. Wie kannst du mal komplett abschalten von SEO, KI, Geo und Co. und was funktioniert da für dich gut?
Phasenweise schwierig. Insgesamt glaube ich, das klappt das mittlerweile gut. Also ich gehe regelmäßig klettern. Das ist, tut super gut. Ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr geschafft, aber ich gehe an sich gerne laufen. Die Kinder sind das Allerwichtigste. Wenn du mit denen zu tun hast, dann kannst du nicht anders als in dem Moment sein oder dich immer wieder zurückholen lassen auf das. Also ich denke mal, da muss jeder seine Mischung finden, was für mich, ich würde nicht sagen heilig, weil dann doch immer mal wieder ein Abend, aber die Tage an den Wochenenden, da bin ich bei der Familie, bin ich bei mir und das ist
auch wichtig.
Sehr wichtig.
Ja, okay. Ja gut, beim Klettern kannst du jetzt auch nicht so viel andere Sachen nebenher machen, da muss man sich konzentrieren. Also kannst du jetzt kein Happy Bootstrapping hören, da musst du voll dabei sein. Das ist, glaube ich, aber auch gut, um abzuschalten dann, wenn man sich wirklich 100% fast konzentrieren muss.
Genau, das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, die meisten haben immer mal wieder phasenweise, das Leben ändert sich ständig, irgendwie struggle da, ihre Balance zu finden und da muss man auch dranbleiben. Also das, was heute funktioniert, ist vielleicht aus irgendeinem Grund in ein paar Monaten wieder was, wo ich mich in dem Punkt neu erfinden muss oder wieder was dazu nehmen muss, das für mich gut läuft. Aber im Wesentlichen Bewusstsein auch dafür und dann, dann ist das schon ganz gut.
Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, Matthias. Also ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg und drücke die Daumen, dass das so läuft, in der SaaS Group auch. Bin gespannt, ob ich vielleicht auch der ein oder andere meldet, der dann auch in der Gruppe ist und mal über seinen Case reden möchte. Sind denn die meisten, die jetzt da sind, also sind die Gründer dann meistens raus, wenn die das dann an die SaaS Group abgegeben haben oder gibt es auch welche, die noch da sind?
Die meisten sind raus. Aber wir haben auch ganz tolle Beispiele, wo die Gründer das Unternehmen selber auf andere Höhen sozusagen mal bewegen. Also ein Beispiel, Peter Lennart von MyWorks, das ist ein Typ für Buchhaltungssync in Shop-Systemen. Und der ist jetzt da auch seit Ende 2022 gekauft. Die haben zeitgleich quasi mit Seeability an die SaaS Group verkauft und der ist nach wie vor dort. Der macht das ganz genial und ist happy und ist gerne da dabei geblieben. Und dann gibt es andere, die sind eben auch, wie gesagt, ganz schnell weg oder nach einer Zeit weg oder ziehen sich zurück.
Cool. Ja, spannend. So, ey, danke dir vielmals. Jetzt haben wir geguckt, eine Stunde, 18, 19 haben wir gequatscht. Und dann war das doch ganz, ganz cool. Vielen, vielen Dank fürs Teilen der Geschichte von Seeability hier.
Ja, danke dir, Andi. Ich habe mich auch sehr gefreut und freue mich jetzt umso mehr, wenn ich dir dann auch mit dem MCP bald ein Geschenkchen machen kann.
Ja, das wäre super, ja. Alles klar. Vielen Dank. Dann mach's gut und viel Erfolg weiterhin. Ciao, ciao.
Danke, dir auch. Ciao.
Ja, und das war auch schon wieder die Folge 187 von Happy Bootstrapping. Wie immer findest du alle Links zum Podcast in den Shownotes. Da gibt's dann auch den im Podcast diskutierten Artikel von Tim Schumacher über das Thema Bending Spoons. Das hast du ja wahrscheinlich auch in der Presse gesehen. Und es gibt eben diverse Links zu Seeability, zur Anmeldung, Early Access vom MCP-Server, die Jobangebote und eben auch die Folge mit dem Johannes Nagel, die ich angesprochen habe von SWOT.io. mit dem Thema Webinar. So, in der nächsten Woche hörst du in Folge 188 den Leon Schubert von Okeano, das ist eine Agentur, die der Leon gerade mit seinen KollegInnen umbaut zu einer Produktfirma. Von daher mal wieder da ein Thema über das Thema KI-Agenturen und bin mal gespannt, die nehmen wir jetzt dann gleich auf. Also ist nach dem Urlaub die erste Aufnahme und ich bin gespannt, wie es wird. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du kurz Pause drückst oder nach dem Hören den Podcast bewertest oder bei YouTube abonnierst. Das würde mir wirklich sehr helfen. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder zur Folge 188. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.